Letzte Woche habe ich eine ganz kleine, aber feine, eine kurze Einführung gegeben in das Thema Johannes des Täufers. Wir werden uns in den nächsten Wochen noch eingehender mit Johannes dem Täufer beschäftigen. Und ich habe letzte Woche dann ein paar Gründe genannt, warum es denn gut ist, sich mit Johannes dem Täufer auseinanderzusetzen. Und heute machen wir direkt weiter. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr schon mal Lukas Kapitel 1 aufschlagen. Und ich lese mal den Bibeltext für heute und dann bete ich. Lukas Kapitel 1, Verse 13 bis 15. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten. Und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit dem Heiligen Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Vater, wir danken dir für diese starken Verse. Eine göttliche Botschaft über das Wesen von Johannes den Täufer, was ihn ausgemacht hat, was sein Charakter war. Herr, wir bitten dich, dass heute diese Worte durch deinen Heiligen Geist eben dies in uns bewirken. Auf dass auch wir so leben, dass wir groß sind vor dem Herrn. Auf das auch sich über uns Menschen freuen, weil durch unser Leben dein Name groß gemacht wird und du verherrlicht wirst. Herr, wir bitten dich, dass du uns die Herzen öffnest für das, was du uns heute zu sagen hast. Und ich danke dir für die Verheißung aus deinem Wort, dass du durch deinen Geist deine Worte auf unsere Herzen schreibst und dass wir nicht dieselben bleiben, sondern uns verändern. Durch dein Wirken. In Jesu Namen. Amen. Die ersten drei Kapitel aus dem Lukas-Evangelium sind ja so ganz verrückte Kapitel. Ich weiß nicht, wenn du das mal so gegenüberstellst mit dem Rest der Evangelien, also eine Anhäufung von Träumen und Visionen und Engelserscheinungen und alle möglichen übernatürlichen Sachen, die da passieren. Und das alles gipfelt dann im dritten Kapitel von Lukas in der Geburt von Jesus Christus. Auch wieder mit ganz vielen Engeln und Engelschören, die erscheinen. Und das sind ganz besondere Kapitel. Und ich weiß noch, Lou Enkel, der hatte mal gesagt, auch Herr, lass mich doch nur in Lukas 1 bis 3 leben. Und er sagt, nein, Lukas 4 ist auch wichtig, das ist dann die Wüste. Aber da kommen wir dann später hin. Denn die Wüste ist für Johannes den Täufer auch ein ganz wichtiger Ort gewesen. So, und hier treffen wir in diesem Kapitel Elisabeth und Zacharias. Und sie waren beide aus dem Stamm Levi, das ist der priesterliche Stamm. Und es heißt, sie waren in hohem Alter und hatten keine Kinder. Und in der Kultur von damals, wenn man keine Kinder hatte, dann galt man als nicht gesegnet. Nicht unbedingt als verflucht, aber man galt als nicht gesegnet. Und es war Zacharias und Elisabeth verwehrt, Nachkommenschaft zu haben. Und sie waren eigentlich schon über das geeignete Alter hinaus, Kinder zu bekommen. Und damals gab es ein Lossystem und es wurde quasi immer gezogen, welcher Priester als nächstes dran ist, um bei den bestimmten Festen quasi das Rauchopfer darzubringen. Und es heißt hier, dass Zacharias an der Reihe war. Und Zacharias ging nach Jerusalem in den Tempel und dann hatten sie da so ein Räucherfass, das hatte so Löcher überall und da wurde dann so Harz auf glühende Kohlen drauf gestreut und dann ging er da in den Tempel, in das Heilige, nicht in das Allerheiligste, sondern in das Heilige und dann hat er geräuschert, so hin und her geschwungen. Und als er das so tat, erschien ihm plötzlich ein Engel. Und das ist das erste übernatürliche Wirken Gottes seit 300 Jahren. Ihr müsst euch vorstellen, das war eine Zeit der Dürre und keine Propheten, keine Engelserscheinungen, keine großen Wunder, die hier passiert sind, von denen wir in der Bibel lesen. Und auf einmal kommt diese Engelserscheinung und der Engel kündigt Zacharias an, du wirst einen Sohn bekommen. Und dann lesen wir das hier, was er sagt. Er sagt, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Der erste Punkt, du sollst ihm den Namen Johannes geben. Wenn ein Engel zu dir kommt und dir sagt, bitte nenn dein Kind so und so, dann bist du gut beraten, das auch wirklich so zu tun, denn meistens hat Gott eine Absicht damit und es bedeutet etwas. Wir haben das bei unserer Tochter zum Beispiel erlebt. Als Kathi noch nicht wusste, dass sie schwanger war, hat sie einen Traum gehabt und hat Jesus gesehen. Und er hat ihr gesagt, das ist Adele. Und dann haben wir ein paar Tage später oder also nicht lang danach herausgefunden, dass Kathi schwanger war. Und Gott hatte quasi in vornherein schon den Namen bestimmt. Also da waren wir so ein bisschen in der Lukas Kapitel 1 bis 3 Sphäre unterwegs. Ja. Und Gott hat eine Absicht damit, dass er möchte, dass das Kind von Zacharias und Elisabeth Johannes heißt. Johannes ist die griechische Form des Namens. Damals haben sie aber eigentlich Hebräisch gesprochen, beziehungsweise Aramäisch. Und die aramäische Form und die hebräische Form von Johannes heißt Jochanan und bedeutet, der Herr ist gnädig. Der Herr ist gnädig. Übrigens hieß auch Maria nicht Maria, sondern Miriam. Surprise, surprise. Gott erweist seine Gnade durch Johannes den Täufer. Johannes bedeutet, Gott ist gnädig. Und wenn Gott seine Gnade erweisen möchte, dann sendet er Menschen wie Johannes. Wir stellen uns oft vor, dass irgendwie die Gnade Gottes ganz, ganz lieblich ist und irgendwie ganz wohltuend und so, ach, wie so ein Wellnessprogramm und ach ja, und das war die Gnade Gottes kommt vom Himmel herab und auf einmal merke ich so dieses Kribbeln und mir geht's auf einmal so gut und alles irgendwie was Negatives fällt von mir ab und auf einmal ist die Gnade Gottes da. Und wir stellen uns das nicht, die Gnade Gottes nicht als besonders offensiv vor oder als herausfordernd. Und ganz sicher nicht so wie so ein Propheten wie Johannes der Täufer war. Aber doch sind es Propheten wie Johannes der Täufer, die Gnade Gottes verkörpern. Immer wenn wir jetzt in den nächsten Wochen von Johannes dem Täufer lesen, all den Bibelstellen, erinnert euch, das ist Gottes Gnade. Und natürlicherweise neigen wir dazu, Johannes den Täufer ausschließlich als Boten des Gerichts, als Boten des Harten, ja, die Axt ist an die Wurzel gelegt und ihr Schlangen und ihr, also dieses Scharfkantige und dieses Harte. Und wir reduzieren Johannes den Täufer darauf und sagen, das ist jetzt ein Gerichtsprophet. Aber das Gegenteil ist der Fall. In dieser Verkündigung des Gerichtes von Johannes dem Täufer erweist Gott seine Gnade. Stellt euch vor, ihr liegt im Bett und ihr habt es nicht gemerkt, aber euer Haus brennt und ihr schlaft seelenruhig dahin und dann kommt jemand, keine Ahnung, irgendjemand kommt rein, vielleicht meine Frau kommt rein und reißt mich aus dem Schlaf und gibt mir rechts und links ein paar Ohrfeigen und sagt, das Haus brennt, raus hier. Mir würde ganz sicher nicht einfallen, auch das ist jetzt aber irgendwie lieblos. Hätte sie das nicht ein bisschen gnädiger formulieren können? Irgendwie, das war mir jetzt zu hart. Weil das Haus brennt. ist es nicht so hart, sondern dann ist jedes Mittel recht, nicht damit ich irgendwie endlich mal eine Ohrfeige bekomme oder damit ich mich irgendwie schlecht fühle, sondern damit ich nicht in diesem Haus verbrenne. Und genau so eine Situation, so ein geistliches Klima war damals. Die frommen Juden saßen in einem brennenden Haus und haben nichts davon mitbekommen. Und so übrigens ist es auch mit vielen Christen heutzutage. Sie sitzen in einem brennenden Haus vor sich hin und machen ihre Kompromisse mit der Sünde und all diesen Dingen. Und sie merken gar nicht, dass ihr Haus brennt. Und wenn dann mal einer kommt und sagt, wach auf, du musst hier raus, du musst was verändern, du kannst nicht hier so bleiben. Dann sind wir doch allzu schnell mit unserem Urteil dabei und sagen, ach nein, das ist jetzt aber nicht gnädig. Ich dachte, das ist Evangelium der Gnade. Was willst du jetzt hier von mir mit Umkehr und Sünde und vielleicht sogar Gericht? Gott erweist in der Verkündigung des Gerichtes seine Gnade. Im Richter Kapitel 6, Verse 6 bis 8. Richter Kapitel 6 handeln davon, Vers 1 bis 5, dass die Midianiter in das Land eindrängen. Das war ein dämonenbesessenes Götzenanbetervolk, ja, und die hatten völlig krude moralische Vorstellungen und also alles total verschoben und sie waren extrem brutal und haben Israel unterdrückt und sie ausgebeutet und immer wieder ihnen ihre Ernte genommen und das Volk Israel in große Not gestürzt. Und da heißt es im Vers 6, Richter 6, Vers 6, so wurde Israel durch die Midianiter sehr geschwächt. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn. Als aber die Kinder Israels wegen der Midianiter zum Herrn schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Kindern Israels. Wenn das Volk Gottes in Not ist, sendet der Herr Propheten. Und was sagt dieser Prophet dann? Lass uns das mal ganz kurz aufschlagen hier. Und er sprach, Vers 8, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch aus dem Haus der Knechtschaft gebracht. Und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand all derer, die euch bedrängen. Und ich habe sie vor euch her vertrieben und euch ihr Land gegeben. Er macht so einen kleinen Bibelkurs mit ihnen. Ja, erinnert sie daran, was Gott alles getan hat. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Punkt. Prophet ab. Das ist alles, was der gesagt hat. Das ist die Antwort Gottes an ein Volk, das um Hilfe schreit. Denn Propheten sind gesandt, die Botschaft Gottes, das, was im Herzen Gottes Anliegen ist, in die Herzen der Menschen zu bringen. Und wir brauchen heute mehr denn je Propheten, die das Herzensanliegen Gottes verkörpern. So dass das, was Gott auf dem Herzen ist, auch unsere Herzen bewegt. Dass das, was ihn traurig macht, auch uns traurig macht. Und dass das, was ihn froh macht, auch uns froh macht. So dass wir wahrhaft ein Volk Gottes genannt werden dürfen. Propheten sind ein Ausdruck der Gnade Gottes für Menschen, die in Sünde leben. Sie kommen anstößig daher und fordern uns heraus. Wenn die Bibel von Propheten spricht, geht es in erster Linie um solche Menschen. Sie verkörpern den Herzensschrei Gottes. Und natürlich gibt es da auch die Fake-Variante. Es gibt so Leute, die denken, sie seien Propheten und sie haben diesen Ruf, jetzt mal dem Volk Gottes zu zeigen, was hier wirklich, wo der Hammer hängt. Aber sie sind eigentlich getrieben von anderen Dingen und haben irgendwie Lust daran, rumzumeckern und irgendwie die Fehler und das Schlechte und das Falsche zu finden und darauf dann rumzureiten. Und die habe ich auch schon getroffen, war selber einer von denen. Also ich weiß ja, wovon ich spreche. Und in Wirklichkeit dienen solche Leute nicht dem Herrn, sondern dem eigenen Selbstwert, weil sie das brauchen, andere herabzusetzen und andere zu korrigieren. Aber ich habe nicht nur das erlebt, sondern ich habe es auch erlebt, dass Gott in mein Leben Menschen geschickt hat. Manchmal ganz fremde Leute, die kamen, meistens sind es Leute, die einen kennen, die kamen und mich angesprochen haben, gesagt, guck mal, da und da und da oder bei diesem Punkt, so wie du dich da verhalten hast, das war nicht in Ordnung. Und Gott gebrauchte sie als eine prophetische Stimme, um in meinem Herzen etwas zu vollbringen, um etwas, mich auf etwas hinzuweisen, was bei mir nicht in Ordnung war. Aus Gnade. Und für diese Menschen bin ich unfassbar dankbar. Vielleicht nicht im ersten Moment und wahrscheinlich auch nicht im zweiten, aber dann irgendwann. Ah ja, stimmt. Ich habe teilweise, ich weiß noch, als ich auf Bibelschule war in Bad Gandersheim, und da kam eine Frau zu mir, eine junge Frau zu mir, wir waren fast noch Jugendliche, und hat gesagt, David, du bist lieblos. Und dann hat sie ihren Vortrag gehalten, hat erzählt, wie lieblos und wie kalt und wie hartherzig ich bin. Und meine einzige, also sie hat das sehr liebevoll gemacht. Sie war jetzt nicht so, sie war sehr vorsichtig, nicht so wie ich das machen würde, ja. Und meine Reaktion war, du hast gar kein biblisches Verständnis, was Liebe ist. Boom, ja, abgefertigt. Und es war, glaube ich, 4 oder 5 Jahre später, das weiß ich noch, da war unser erster Sohn dann geboren und Gott hatte so viel in meinem Herzen gemacht, ich hatte Zerbruch erlebt und ich habe mich erinnert an diese Situation, dass sie zu mir kam und den Mut hatte, so wie ich früher war, man brauchte Mut, sich da auf mich einzulassen, ja, diesen Gang vor den verrückten Bibelmann zu wagen. Und sie hat mich angesprochen und sie hat mich darauf hingewiesen, weil ihr das wichtiger war, was mit mir passiert, weil sie mich geschätzt hat, weil sie mich geliebt hat. Sie war eine prophetische Stimme in mein Leben hinein. Und es hat ein paar Jahre gedauert und dann habe ich ihr geschrieben, damals hatten wir noch so Papierlisten mit den ganzen E-Mail-Adressen und da habe ich dann ihre E-Mail-Adresse rausgesucht und habe ihr geschrieben und mich bedankt. Und dann hat sie Dresden besucht mit ihrem Mann und wir waren jetzt schon ein paar Mal bei ihr in Österreich und da ist eine richtig diese Beziehung wieder aufgelebt. Und ich bin so dankbar, dass es solche Leute gab, die es riskiert haben, dass eine Beziehung anstrengend, herausfordernd und schwierig wird, aber aus Liebe trotzdem die Wahrheit gesagt haben. Und so jemand ist Johannes der Täufer. So, wie reagierst du auf Menschen, die Gott in diese Weise auf dein Leben sendet, in dein Leben sendet? Ob sie jetzt nun bewusst irgendwie eine Sendung Gottes haben und die Stimme des Herrn gehört haben und zu dir kommen oder ob sie einfach zu dir kommen, weil ihnen Dinge auffallen. Wie reagierst du? Was ist deine Reaktion? Es gibt da so bestimmte Bibelverse, die ich mir so für so einen Fall zurechtgelegt habe, die ich mir dann immer wieder in Erinnerung rufe, weil alles in einem will ja sagen, nö, ja, das stimmt so nicht, was du erzählst. Und dann erinnere ich mich an die Sprüche, die sagen, die Küsse des Hassers sind viele, aber die Schläge dessen, der liebt, sind treu gemeint. Und wir brauchen Leute in unserem Leben, in unserem Umfeld, wir brauchen Beziehungen, wo diese Schläge ausgeteilt werden können. Also jetzt nicht, geh jetzt nicht hier zu irgendjemandem hin und gib ihm eine Ohrfeige, kann vielleicht auch manchmal hilfreich sein, aber es ist natürlich im übertragenen Sinne gemeint. Und selbst die kritisch veranlagten Besserwisser, die aus mangelndem Selbstwert andere kritisieren, sind im Grunde für uns kostenlose Diagnostik. Ja, was bei der Krankenkasse viel Geld kostet, kriegen wir da kostenlos. Sie weisen uns auf Fehler hin, auf Fehlfunktionen, da wo etwas im Argen ist, da wo wir ungesunde Tendenzen haben. Meistens ist in dem größten kritischen Palaver doch irgendwo ein Körnchen Wahrheit drin. Und das bekommen wir kostenlos serviert. Große Gnade. Amen. Ja, die Stimmung ist hält sich in Grenzen, okay. Gut, Halleluja. Ich tue den Gefallen und gehe mal zu Punkt 2 weiter. Er wird groß sein vor dem Herrn. Der Engel verkündet, dass Johannes groß sein wird. Eine Position der Größe einnehmen wird. Jedoch nicht vor Menschen, sondern vor Gott. So, was ist das? Groß sein vor dem Herrn. Das hat irgendwie nichts mit körperlicher Größe zu tun, ja, wo man das Mikro noch größer stellen muss oder auf die Treppenstufe steigt, um Hallo zu sagen. Es ist etwas anderes. Jemand kann sehr, sehr, sehr klein und sehr, sehr, sehr jung sein und groß sein vor dem Herrn. Es bezeichnet nicht irgendwie eine bestimmte äußerliche Beschaffenheit, sowieso nicht, ja, oder eine bestimmte Handlung oder irgendwie eine bestimmte vollmächtige Art des Gebetes, ja, mit so einem Brummen. Und dann denken wir, oh ja, das ist Autorität. Nee, der brummt nur. Das ist nicht Autorität, der brummt einfach. Und wir neigen so dazu, in solche Äußerlichkeiten zu verfallen, weil sie doch recht bequem sind. Aber all diese Dinge beeindrucken den Herrn nicht. All diese Dinge machen eine Person nicht groß vor dem Herrn. Und es ist übrigens auch nicht irgendeine Ausbildung, irgendein theologisches Doktor der Theologie und irgendwie sehr, sehr viel zu wissen und damit so einer gewissen Würde daherzukommen und alle wissen, oh, das ist der und der und der und das Buch geschrieben. Das hat damit nichts zu tun. Es geht um eine grundlegende Beschaffenheit des Herzens, eine Denk- und Handlungsweise, einen Lebensstil. Vor Gott zu leben. Vielleicht denkst du jetzt, ja, aber Gott ist omnipräsent, er ist allgegenwärtig, er ist überall zu jeder Zeit gleich da. Im Grunde leben wir doch alle irgendwie vor Gott. Aber wir leben nicht bewusst vor ihm. Und das, dieses Bewusstsein ist das, worum es geht. Gott in all dem, was wir tun, was wir denken, was wir fühlen, mit hineinzunehmen. Und so vor Gott zu leben. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass Elia und Johannes der Täufer im selben Kraft und in demselben Geist gewandelt sind und dass die viele Parallelen haben. Und der allererste Vers, in dem Elia, der Prophet, der alttestamentliche, erwähnt wird, das finden wir in 1. Könige 17, Vers 1. Ihr müsst euch vorstellen, da ist gerade ein gottloser König, der da aktiv ist und Götzenaltäre überall aufrichtet mit Menschenopfern und ganz viele kranke Sachen, ganz viele perverse Dinge. Und dann heißt es auf einmal, wie aus dem Nichts, wie aus dem Nirgendwo, und Elia, der Tischbiter, von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die da alle versammelt sind, da vor diesem Götzenaltar, und auf einmal drehen sie sich alle um, da schreit irgendjemand, und er sagt nur, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Das ist ein Statement. Da lebt jemand im Bewusstsein vor Gott. Da wurde jemand geformt unter dem Radar. Er wurde nicht wahrgenommen. Die wussten nicht, ach, das ist ja dieser Prediger hier, dieser aus Tischbe. Komischer Ortsname, ja, Tischbe. Woher kommst du aus Tischbe? Der war nicht bekannt, der hatte keine Base, der hatte keine Followerschaft um sich versammelt. Er kam aus dem Nichts und stellt sich vor den König und sagt, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Und dann geht es noch weiter und er sagt, es wird nicht regnen, es sei denn auf mein Wort. Da ist jemand, der weiß, wer sein Gott ist. Da ist ein Prophet, der es gelernt hat, in der Stille, unbeachtet von Menschen, vor Gott zu leben. Groß vor dem Herrn. Und dieses groß vor dem Herrn sein können wir auch ummünzen auf eine andere Formulierung. Und die heißt Anbetung. Anbetung ist nicht, wenn wir schöne Lieder singen. So schön das ist, schöne Lieder zu singen. Und irgendwie da irgendwie in eine emotionale Stimmung zu kommen. Und dann läuft da vielleicht, wenn irgendwie die Musiker besonders schön spielen, läuft dann vielleicht so eine Träne runter oder man kriegt so eine Gänsehaut. Ja, und dann denken wir, oh, jetzt sind wir gerade voll in der Anbetung. Das ist nicht Anbetung. Das ist schön, das ist gut. Halleluja, wir nehmen das. Ja, das ist Lobpreis. Anbetung, natürlich sollte Lobpreis auch Anbetung sein, aber Anbetung hat etwas, eine viel tiefere Dimension. Anbeten können wir überall, zu jeder Zeit. Bei allem, was wir tun. Deswegen sagt Paulus, erinnert er die Gemeinde und sagt, alles, was ihr tut, tut es im Namen des Herrn Jesus. Das ist eine andere Formulierung für groß sein vor dem Herrn. Vor Gott leben. Und dazu beruft uns Gott, jeder einzelne von uns. Wir alle sind eingeladen, vor Gott zu leben, in dieser bewussten Gemeinschaft mit ihm. Ihn unser ganzes Leben durchdringen zu lassen. Und diese Einladung geht so deutlich an uns, dass Jesus für uns am Kreuz stirbt. Das ist nämlich der Kern des Opfer, des Sterbens und Leidens von Jesus am Kreuz, ist, eine Menschheit wiederherzustellen zur Anbetung. Wieder vor dem Herrn zu leben. Und das ist so radikal und so tiefgehend und so herausfordernd, aber gleichzeitig so attraktiv, so voller Freude, so voller Schönheit. Und dazu lädt uns der Herr ein. Und das ist das, was der Engel gemeint hat, als er zu Zacharias gesagt hat, er wird groß sein vor dem Herrn. Er wird so leben. Und für uns steht diese Entscheidung an, okay, vor wessen Gegenwart, Präsenz wollen wir leben? Vor der Präsenz von Menschen? Für die Menschen? Oder vor Gott, für Gott? Und wir sehen in Elia und auch in Johannes Menschen, die jeden kleinsten Ansatz von ich will gesehen werden, ich brauche Bestätigung, im Keim erstickt haben. Und sie haben in der Einsamkeit, in der Wüste gelernt, vor Gott zu leben. Und deshalb brauchen auch wir, jeder einzelne von uns, eine Wüste, in die wir uns zurückziehen. Eine Einsamkeit, wo wir vor Gott sind. Und diese Dinge, die wir alle haben, in uns sterben lassen. So, wessen Meinung ist dir wichtig? Lebst du mit dem Ziel, groß zu werden vor dem Herrn? Diese Frage können wir uns einfach mal mitnehmen und uns daran erinnern, dass Heiligung bedeutet, andauernd, lebenslang in diesem Prozess zu stehen, dass diese Tendenzen unsere Feinde sind und dass wir sie immer wieder zu unserem Feind erklären und sagen, nein, ich lebe vor Gott, ich lebe vor ihm, ich möchte groß sein vor ihm, ich möchte ein Anbeter sein. Und vielleicht sagst du, ja, was habe ich denn jetzt davon? Wenn ich nicht das, ja, da gibt es dann so diese Insta-Leute, die, wenn sie stille Zeit machen, dann immer so ein Insta-Foto machen und irgendwie ihren Kaffee und die Bibel dann so drapieren, dass das möglichst geistlich aussieht und dann machen sie, und dann just having time with the Lord oder so irgendwie, ja. Und der ganzen Welt ihrer 3000 Mann großen Followerschaft ihnen erklären, hey, ich bete gerade. Auf diese Dinge zu verzichten, und das haben wir ja alle, es ist natürlich sehr witzig, das irgendwie sich bewusst zu machen, aber das steckt in uns allen drin. Und zu sagen, okay, auch wenn ich nicht das Lob von Menschen, auch wenn ich nicht die Bestätigung von Menschen für mein Leben vor Gott bekomme, ich bekomme sie doch von ihm. Sein Lächeln ist genug. Seine Bestätigung ist genug. Was hat er über Jesus gesagt? Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen. Wir lesen in den Evangelien, dass nur dreimal die hörbare Stimme des Vaters zu Jesus gesprochen hat. Das war das erste Mal. Das zweite Mal war dann, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen, ihn hört. Und das dritte Mal war dann in Johannes Kapitel 12. Da heißt es, ich habe dich erhört und werde dich erhören. Und dieses, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen, hat Jesus Kraft gegeben, das Kreuz auf sich zu nehmen. Weil er wusste, eine andere Option, als den Willen Gottes zu tun, als diesen Becher von Gott zu nehmen, die gibt es nicht. Ich will gar keine andere Option. Ich entscheide mich, wenn das der Wille Gottes ist, diesen zu meinem Willen zu machen. Weil auch Jesus groß vor dem Herrn war. Egal, wo du stehst, egal wie alt du bist, egal wie deine Lebenssituation ist, du kannst lernen, so zu leben. Der Heilige Geist ruft dich und will dich an die Hand nehmen, in seine Bibelschule einführen und dir zeigen, wie man so lebt. Und da gibt es übrigens keine Abkürzung hin, keinen Crashkurs, kein irgendwie in 10 Schritten zum Erfolg, sondern es ist Schritt für Schritt, jeden Tag ein Prozess, zu diesem Ziel hinzukommen. So dass auch am Ende, und das ist auch mein Ziel, mein großes Lebensziel, dass am Ende der Himmel auch über mich das Urteil fällt, er war groß vor dem Herrn. Okay. Dritter Punkt. Letzter Punkt. Ein Nazireer Gottes. In Vers 15 in Lukas Kapitel 1 sagt der Engel zu Zacharias, denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Vielleicht hast du dich gewundert, warum jetzt Johannes ein Antialkoholiker sein soll. Ist das irgendwie aus gesundheitlichen Gründen, auf Alkohol zu verzichten oder so? Das hat nichts mit der Gesundheit zu tun, obwohl es natürlich ratsam ist, wenig Alkohol zu trinken. Sondern in diesem kleinen Nebensatz, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, ist etwas impliziert. Zacharias wusste sofort Bescheid, was Sache ist. Nämlich, dass Johannes ein Nazireer sein sollte. Dieser kleine Satz, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, impliziert das Nazireer-Gelübde, die Weihe zum Nazireer. Und zwar war das damals so, im Volk Israel gab es ja nur einen priesterlichen Stamm und das war der Stamm Levi. Das waren die Leviten, die hatten kein eigenes Bundesland da zu betreiben im Land Israel, sondern deren Erbe war es, vor dem Herrn zu sein und die Nähe Gottes genießen zu dürfen. Sie durften Gottesdienst tun. Alle anderen war das verboten. Die durften ihre Opfer bei den Leviten abgeben, aber die durften nicht diese Nähe zu Gott erleben. Aber wenn es denn dann Leute gab im Volk, die nicht aus dem Stamm Levi waren, die aus Liebe zu Gott und aus eigener freiwilligen, aus eigenem freiwilligen Antrieb diese Nähe auch genießen wollten, dann hatten sie die Möglichkeit, das Nazirea-Gelübde abzulegen. Nicht aus irgendeiner Verpflichtung heraus, ja, gibt es ja auch sehr viele im dritten, vierten, fünften, oder eigentlich zweite bis fünfte, ist ja voller Verpflichtungen, ganz viele Gebote und Gesetze und alles, was so getan werden muss. Und dann auf einmal heißt es, das ist keine Pflicht, das ist für die, die das wollen. Weil sie die Nähe Gottes schätzen, war es ihnen erlaubt, ein Gelübde abzulegen und unter diesen damit verbundenen Bedingungen als Anbeter Gottes zu leben. Wie gesagt, in 4. Mose 6 wird das alles näher beschrieben. Paulus übrigens hat das Gelübde zweimal abgelegt. In der Apostelgeschichte lesen wir zweimal davon. Wir können da mal kurz das aufschlagen. 4. Mose, Kapitel 6. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sag ihnen, wenn ein Mann oder eine Frau, Halleluja, wenn ein Mann oder eine Frau, das ist das Herz Gottes, ja, sich weiht, indem er das Gelübde eines Nazireers gelobt, um als Nazireer für den Herrn zu leben, so soll er sich von Wein und starkem Getränk enthalten. Essig von Wein und Essig von starkem Getränk soll er nicht trinken. Er soll auch keinen Traubensaft trinken und darf weder frische noch getrocknete Trauben essen. Solange seine Weihe währt, soll er nichts essen, was vom Weinstock gewonnen wird, weder Kern noch Haut. Solange das Gelübde seiner Weihe währt, soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Bis die Zeit, die er dem Herrn geweiht hat, erfüllt ist, soll er heilig sein. Er soll heilig sein. Er soll das Haar auf dem Haupt frei wachsen lassen. Während der ganzen Zeit, für die er sich dem Herrn geweiht hat, soll er zu keinem Toten gehen. Er soll sich auch nicht verunreinigen an seinem Vater, an seiner Mutter, an seinem Bruder, an seiner Schwester, wenn sie sterben. Denn die Weihe seines Gottes ist auf seinem Haupt. Während der ganzen Zeit seiner Weihe soll er dem Herrn heilig sein. Normalerweise gilt diese Weihe, dieses Gelübde für eine bestimmte Zeit. Da haben Leute quasi gesagt, ich möchte jetzt 3 Monate lang als Nazireer leben. Oder die durften das selber bestimmen. Oder 1 Jahr lang oder 3 Jahre oder 5 Jahre als Nazireer leben. Und in dieser Zeit haben die sich die Haare nicht geschnitten. Die sind also immer länger und länger geworden. Und noch länger und noch länger. Und man hat von Weitem gesehen, das ist einer, der ist heilig. Der hat das Nazirea-Gelübde abgelegt. Und es gibt im Alten Testament und auch im Neuen Testament in Johannes dem Täufer die Ausnahme, dass es Menschen gibt, die Nazirea auf Lebenszeit sind. From the womb to the tomb. Ja? Vom Mutterleib bis zum Grab. Nazirea auf Lebenszeit. Ein Beispiel ist zum Beispiel Simson. Ihr erinnert euch an diesen kräftigen Typen mit dem hitzigen Kopf, der ein Nazireer Gottes war und der ebenfalls keinen Alkohol trinken durfte. Und er hat sein Haar wachsen lassen, hat es nie abgeschnitten. Und als es ihm abgeschnitten wurde, wich seine Kraft von ihm. Ein anderes Beispiel für einen Nazireer vom Mutterleib an ist Samuel, der Prophet. Übrigens gibt es da sehr viele Parallelen von Samuel und Johannes der Täufer. Samuel war ein Nazireer vom Mutterleib an, Johannes der Täufer war ein Nazireer vom Mutterleib an. Samuel hat in der Stille, in der Einsamkeit gelebt, in seiner Kindheit und Jugend. Samuel hat das gemacht, Johannes der Täufer hat das gemacht. Samuel hat das Kommen eines großen Königs vorbereitet, König David. Und Johannes der Täufer hat das Kommen des Messias vorbereitet. Und so finden wir Parallelen zwischen diesen beiden auch in ihrer Botschaft und wie sie agiert haben. So, und dann, ja, Halleluja, finden wir, wenn wir das durchdenken und ins Gebet nehmen, stellen wir schnell fest, dass die neutestamentliche Deutung des Nazireertums, das normale Christenleben ist. Alles, was ihr tut, tut im Namen des Herrn Jesus Christus. Anbeter sein, von der neuen Geburt an, bis wir sterben. Dem Herrn geweiht, heilig sein. Das ist das christliche Leben. Du musst dich jetzt nicht Nazireer nennen oder deine Haare wachsen lassen und sie nicht mehr abschneiden. Das sind äußerliche Zeichen und auch die können wir natürlich deuten, ja, als Bedingung. Ganz kleiner Moment. Genau, diese Bedingungen werden schon gelesen. Nichts Totes durfte berührt werden. Sie durften zu keinem Toten gehen, auch wenn der Mutter, die Vater, die Mutter oder der Vater sterben oder Bruder oder Schwester. Sie durften nicht zu denen hingehen und trauern, weil sie durften sich dem Toten nicht nähern. Und das können wir neutestamentlich für uns deuten, dass wir von jeglicher Sünde Abstand nehmen. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und es ist das ganz normale Christenleben, dass wir gegen die Sünde ankämpfen, der Sünde widerstehen und der Sünde in unserem Herzen keinen Raum geben. Das ist das ganz Normale. Das ist nicht irgendwas für die Superhelden, die dann auf Bibelschulen oder Missionseinsätze gehen, sondern das ist für jeden von uns. Dann keinen Wein. Unsere Freude, unser Trost kommt aus Gott. Alles, was diesen Platz der größten Freude und der größten Belohnung einnehmen möchte, ist für uns verboten. Weil wir dem Herrn dienen. Und weil er unsere Freude ist. Das Hohelied sagt, seine Liebe ist besser als Wein. Hohelied Kapitel 1, Vers 2 oder 3. Seine Liebe ist besser als Wein. Wir stellen uns zu ihm und er belohnt uns mit so viel mehr, als dass es irgendeine Freude auf dieser Welt geben könnte. Und als christliche Nazireer in diesem Sinne, ja, als normale Christen, stellen wir uns oder verweigern wir uns und sagen, nein, unsere Freude ist in dem Herrn. Und das fordert natürlich einen gewissen Lebensstil. Wir müssen es lernen zu trinken bei Gott. Wir müssen es lernen, von seiner Liebe, an seiner Liebe uns zu laben. Seht, wie freundlich und gütig der Herr ist. Seht und schmeckt. Dazu lädt uns Gott ein. Und die dritte Bedeutung, habe ich schon gesagt, war das Haar frei wachsen zu lassen. Als ein eindeutiges Zeichen vor der Welt, ein Zeugnis, dass wir zu unserem Herrn gehören. Und dazu ruft uns der Herr zu einem Lebensstil des Zeugnisgebens, dass egal wo wir sind, egal zu welcher Zeit, wir bereit sind, Zeugnis zu geben, dass man erkennt, wir sind Christen, wir gehören zu Jesus. Wenn da Leute in deinem Freundeskreis oder Kollegenkreis sind, mit denen du jeden Tag zusammen bist und die wissen nicht, dass du Christ bist, dann ist irgendetwas verkehrt. Und genauso wie man den Nazireer schon von Weitem gesehen hat, solche Typen, die hast du von Weitem erkannt, ja, wenn jemand mit solchen Loden da ankommt, so wie Thomas früher. Thomas hatte früher so Nazireer-Loden, ne? Können wir mal ein Foto mitbringen. Da hast du gewusst, der gehört zum Herrn. Und er schämt sich nicht dafür. Sein ganzes Wesen ist eine Botschaft. Und er verkörpert Heiligkeit. Und das ist genau das, wozu Jesus uns befreit hat und ruft. Es ist das ganz normale Christenleben eines wiedergeborenen Christen. Das ist unser Nazireertum und unser Gelübde vor Gott. Denn wir können Jesus nicht als Retter empfangen und als Herrn links liegen lassen. Wir nehmen entweder das Gesamtpaket. Ja, entweder er ist unser Erlöser, unser Retter, unser König, unser Herr, unsere Freude, unser Trost, oder er ist nichts davon. Lasst auch uns in diesem Sinne Nasirier werden. Jana, du kannst dich ans Klavier setzen, dann können wir noch mit einem Lied abschließen. Ich lese nochmal den Bibeltext vor. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten. Und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und mit Heiligen Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Jesus, erneuere unsere Hingabe durch deinen Geist. Wir kommen zu dir und wir bekennen dir, dass wir oft so gelangweilt sind, dass da oft so wenig Begeisterung da ist, dass wir sich die Routine so eingeschlichen hat und dass wir irgendwie gar keinen Bock darauf haben, Bibel zu lesen oder irgendwie zu beten oder irgendwie, geschweige denn, noch zum Gebetstreffen zu gehen oder irgendwie Zeugnis zu geben. Herr, nimm unsere eingeschlafenen Herzen und rütte sie wieder wach. Rütte sie wieder wach, auf dass wir aufwachen, auf dass wir uns bewusst werden, wer unser Gott ist, wie herrlich das Evangelium ist, wie groß die Erlösung ist, wie wunderbar das ist, mit dir gemeinsam Hand in Hand zu leben, Gemeinschaft mit dem innewohnenden Geist zu pflegen. Oh, was für ein herrliches Leben malst du uns vor. Vater, führe auch du uns durch deinen Geist in die Wüste, in unsere eigene private Wüste, wo wir nur allein vor dir sind, wo wir im stillen Kämmerlein sind und wo all diese Dinge, die Menschen beeindrucken, nichts mehr zählen. Und wo all das von uns abfault, abstirbt und darunter etwas Neues hervorkommt, etwas Echtes, etwas Wahres. Etwas, was Realität ist, was vor dir lebt. Jesus, da wo wir, ja, wenn du hier bist heute und du sagst, ja, ich habe diese Hingabe verlassen, irgendwie habe ich mich davon entfernt, vielleicht hatte ich das mal mehr oder ich hatte das noch nie, dann ist heute der Moment gekommen zu sagen, Jesus, hier bin ich. Führe du mich durch deinen Geist zu dieser Hingabe, zu dieser ersten Liebe. Mach auch du mich zu einem neutestamentlichen, geisterfüllten Nasiräer. Auch ich möchte hingegeben sein. Auch ich möchte das Gelübde ablegen, was ich an meiner Bekehrung schon getan habe. Ich möchte es heute erneuern und sagen, ich gehöre dir, Jesus. Und ich möchte von dir trinken, ich möchte von dir essen, von dir nehmen, mich von dir ernähren. Lehre mich, wie das überhaupt funktioniert. Und danke, Herr, dass wir so radikal ehrlich sein können zu dir, dass du das sogar verlangst, dass wir ehrlich zu dir sind, dass wir mit Wahrheit kommen und dass wir sagen, Jesus, du bist irgendwie, das ist alles so langweilig für mich und manches regt mich vielleicht sogar auf oder irgendwas. Ja, sei einfach ehrlich zu ihm. Schütte ihm dein Herz aus und er weiß es ja eh schon. Aber während du das tust, während du ihm sagst, was in dir vorhanden ist, an Guten, an Schlechten, an Hässlichem, fängt er an, dich zu verändern, weil du es ihm gesagt hast, weil du vor ihm bist. Oh, lehre uns, so zu leben, dass wir vor dir leben, wunderbarer Gott. Dass wir mit Abraham sagen, du bist unser großer Lohn. Nutz einfach diese Gelegenheit jetzt und tritt laut oder leise, wie auch immer, mit Jesus in Kontakt, in Gespräch, in den Dialog. Wenn du diese Tür verlässt und da rausgehst, es wird nur noch schwerer werden, das zu tun. Nirgendwo ist es so leicht wie jetzt gerade, jetzt hier. Er ist da, er ist nah, er hört. Und er lebt es, wenn du ihm dein Herz bringst, auch wenn es kalt ist, auch wenn es gelangweilt ist, auch wenn es trocken ist und irgendwie gar kein Leben da ist. Er liebt es, es zu verändern.
Auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.